Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen und wir danken dir, dass du auch hier bist. Wir bitten dich ganz herzlich, schenke du Gnade zum Reden und zum Hören und zum Verstehen und verherrliche deinen Namen unter uns in diesem Gottesdienst. Amen.
Amen.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gäste, wir haben den Predigttext schon gehört heute in der Schriftlesung. Der Text, über den wir nachdenken wollen, umfasst die ersten drei Verse aus dem gelesenen Abschnitt, wo es um die Heilung der Schwiegermutter des Petrus ging. Wenn wieder einmal eine Bombenentschärfung ansteht in Oranienburg, dann fährt in der Regel am Abend vorher der Lautsprecherwagen der Polizei durch das Sperrgebiet, durch den Sperrkreis und ermahnt die Einwohner, dann am nächsten Morgen bis spätestens 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen zu haben. Und um dem Nachdruck zu verleihen und die Aufmerksamkeit auf das Gesagte zu richten, beginnt dann die Ansage meistens mit diesem Achtungswort. Achtung oder Achtung, Achtung. Wenn wir mit der S-Bahn nach Oranienburg kommen, dann wird uns auch ja jedes Mal die Station angesagt, aber dann kurz vor Oranienburg wird uns dann gesagt, nächste Station Oranienburg, Endstation, bitte alle aussteigen. Und dann kommt das schöne Attention please. Und dann erzählt die freundliche Lautsprecherstimme den Ausländern nochmal das Gleiche, aber auch mit dem Attention please, beachten Sie bitte. Ich bin neulich von Oranienburg nach Berlin gefahren mit der S-Bahn. Und als wir kurz vor Lenitz waren, wurde uns verkündet, die nächste Station Oranienburg, Endstation, bitte alle aussteigen. Und dann hieß es auch wieder, Attention please. Das war eine totale Falschmeldung, eine falsche Botschaft. Und falsche Botschaften können manchmal sehr schlimme Folgen haben. Mögen wir niemals falsche Botschafter sein, auch noch wenn wir uns dabei auf das Wort Gottes berufen. Durch solche falschen biblischen Botschaften sind schon zu Zeiten des Apostels Paulus Irrlehren entstanden. Und wenn Irrlehren ihr Wesen treiben, dann geht das oft bis zur Gemeindespaltung. Aber nun zu unserem Text. Auch der Apostel Markus hat ein Achtungswort, das er gern gebraucht. Es spielt eigentlich im Neuen Testament nicht eine so große Rolle, aber bei Markus. Im ersten Kapitel lesen wir es zum Beispiel schon 9-mal, im ganzen Evangelium 37-mal und in dem viel umfangreicheren Matthäus-Evangelium nur 16-mal. Also Markus legt Wert auf dieses Wort, das Luther und auch andere Übersetzer mit alsbald übersetzt haben. Uns ist das auch im Text vorhin wahrscheinlich aufgefallen. Immer wenn Markus etwas von besonderer Bedeutung sagen will, dann gebraucht er dieses Wort. Das soll bedeuten, was jetzt kommt, ist wichtig. Achtung, passt auf, merkt euch das. Lest nicht einfach so darüber hinweg. Aber was ist denn nun eigentlich in diesen drei Versen, die wir gelesen haben, so Wichtiges dem Vers 29 also, und sie gingen alsbald aus der Synagoge in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Und dann geschieht da auch in diesem Hause die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Aber sie machten Jesus alsbald darauf aufmerksam. Da ist die Schwiegermutter des Petrus, die ist krank. Und eine Krankenheilung ist natürlich etwas Großartiges. Nur lesen wir da nicht sehr oft im Neuen Testament davon. Auch in der Lesung, in Fortsetzung unseres Predigtabschnittes wurde von Krankenheilungen berichtet. Haben wir uns nicht einfach schon daran gewöhnt, Jesus hat eben Kranke geheilt? Muss man da sagen, Achtung, passt mal auf, was jetzt passiert? Aber lassen wir den Text sprechen. Da ist zum Beispiel schon auffällig, dass Markus alle, die nun daran beteiligt sind, an dem Geschehen, was jetzt kommt, mit Namen benennt. Das heißt also, er nennt Zeugen, die dann auch imstande sind, das, was er zu sagen hat, oder auch später dann, was er zu sagen hatte, als Zeugen bestätigen können. Schon das spricht für die Wichtigkeit dessen, was jetzt kommt. Und dann wird uns berichtet, sie kamen, also Jesus und diese benannten Zeugen, aus der Synagoge und gingen in das Haus des Petrus. Die Synagoge ist die Öffentlichkeit. Das Haus des Petrus, da ist die Privatsphäre. In der Öffentlichkeit ist die Masse, auch mit ihrer Sensationslust und mit ihrer Kritiklust. Das wird ja auch immer wieder erlebt auf Autobahnen, wenn Unfälle geschehen sind. Da ist die Masse, die sich für den Unfall interessiert, die sogar dann auf der Autobahn anhält und fotografiert, möglichst die schwer Verletzten oder gar die Toten. Das ist die Öffentlichkeit, das ist die Masse. Im Haus, in der Privatsphäre, da geht es um die Jünger, da geht es um die Lehre, die Jesus weiterzugeben hat, da geht es um die Taten, die Jesus tut. Ja, da geht es, wenn wir das so ein bisschen noch erweitern wollen, um die Gemeinde. Ja, was hatte denn eigentlich nun die liebe Schwiegermutter des Petrus? Sie hatte das Fieber. Ist das so was Schlimmes? Das geschieht doch öfter mal, dass jemand mal Fieber hat. Da ist man doch nicht gleich schwer krank. Und damals in Palästina, durch die klimatischen Verhältnisse, die dort herrschten, kam es schon öfter mal vor, dass jemand Fieber hatte. Nur manchmal kommt es auf eine ganz kleine Bemerkung an, auf ein ganz kleines Wort, das da steht und was wichtig ist. Es steht hier nicht, die Schwiegermutter des Petrus hatte Fieber, sondern es steht da, sie hatte das Fieber. Das war eine besondere Art von Fieber, nämlich das große Fieber, wie es damals auch genannt wurde, das malariaartige Fieber. Und das kann schon gefährlich sein. Sie war also wirklich schwer krank. Und nun nimmt Jesus sie bei der Hand, wie wir gehört haben, und richtet sie auf und macht sie wieder gesund. Ich frage mich manchmal, ob gesund werden immer alles ist. Hier jedenfalls wird uns gesagt, gesund werden ist nicht alles. Im Zusammenhang mit diesem Gesundwerden wird ein kleines Wörtchen wieder gebraucht, das auch wichtig ist. Er, Jesus, nahm sie bei der Hand und richtete sie auf. Zu zum wirklich Gesundwerden gehört auch das innerlich aufgerichtet werden. Helmut, bist du nur gesund geworden oder hat dich Jesus auch wieder aufgerichtet? Er nickt. Jesus hat ihn aufgerichtet. Es sind viele Leute schon gesund geworden, auch manchmal sogar auf wunderbare Weise und meistens aber auch durch ärztliche Hilfe, deren Seelen unten geblieben sind. Die sind nicht aufgerichtet worden. Und sehr bald schon haben sie ihre Krankheit vergessen und sie sagen dann im Rückblick, da habe ich ja noch mal großes Glück gehabt, haben vielleicht im Kranksein Jesus alles Mögliche versprochen, wenn du mich wieder gesund machst, dann und so weiter. Das ist alles vergessen. Sie sind jetzt wieder genauso unzufrieden und genauso undankbar wie vorher. Und da frage ich mich auch manchmal, wenn denn nun so Glückwünsche ausgesprochen werden, zu Neujahr beispielsweise oder zum Geburtstag, und wo es dann immer wieder heißt, da kannst du schon drauf warten, Hauptsache gesund. Wirklich? Gesundheit ist zwar ein großes Gut und wir wünschen uns das alle, immer gesund zu sein, aber ist Gesundheit wirklich die Hauptsache? Wichtig ist, dass wir nicht nur Heilung unseres Körpers erfahren, sondern auch Heilung unserer Seele. Das heißt also, dass wir aufgerichtet werden. Und das ist bei der Schwiegermutter des Petrus der Fall gewesen. Und nun kommt der nächste Vers, in dem uns gesagt wird, Jesus ergriff sie bei der Hand. Das wird bei Luther übersetzt hier bei Markus, er nahm sie bei der Hand. Übersetzer, die es ganz genau nehmen, die sagen an dieser Stelle, er ergriff sie bei der Hand. Zum Beispiel die Elberfelder oder auch die Schlachter und einige andere Übersetzungen. Er ergriff sie bei der Hand und machte sie gesund. Und dieser Begriff ergreifen ist für Markus ein ganz wichtiger Begriff, den er auch in der Gegenüberstellung gebraucht. Ich will das mal deutlich machen. Außer unserer Stelle, die wir also hier in unserem Predigttext haben, möchte ich noch zwei weitere Stellen anfügen, in denen von dem Ergreifen, von dem Zugreifen die Rede ist. Zum Beispiel in Markus 5, Vers 41, da wird uns die Auferstehung der Tochter des Jairus geschildert, lesen wir, und er, Jesus, ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihr, Talita Kumi, Mägdlein, ich sage dir, stehe auf. Und sie lebte wieder. Oder Kapitel 9, Vers 27, da geht es um die Heilung eines epileptischen Knaben. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Ganz anders spricht Markus dagegen von dem Zugriff des Menschen. Auch da möchte ich einige Stellen anführen. Kapitel 6, Vers 17. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes gegriffen und in das Gefängnis geworfen. Oder lesen wir die Leidensgeschichte Jesu aus dem Markus-Evangelium. Sie steht in Kapitel 14. Da lesen wir gleich im Vers 1. Es waren aber noch 2 Tage bis zum Osterfest. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List griffen und töteten. Oder dann weiter, Vers 44. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greift und führt ihn sicher weg. Und schließlich, Vers 46, sie aber legten die Hände an ihn, an Jesus, und griffen ihn. Und dann wissen wir ja, wie die Leidensgeschichte weiterging. Das Fazit, das Markus hier uns vor Augen führen will, ist, dass der Zugriff des Menschen ist oft verbunden mit Leid, mit Not, mit Tod. Da fallen uns die Christenverfolgungen ein unserer Tage. Da denken wir an die Terroranschläge, zum Beispiel auch an den jüngsten letzte Nacht in der Türkei. Da denken wir an die Amokläufe, die immer aktueller werden in unserer Zeit. Der Zugriff des Menschen ist oft verbunden mit Leid, Not und Tod, mit Hass und Gewalt. Der Zugriff Jesu dagegen richtet auf. Das ist die Absicht des Apostels Markus, das einmal klarzustellen und gegenüberzustellen, und damit ist die Einladung verbunden: Überlasse dich getrost dem Zugriff Jesu mit deiner Krankheit, mit deinen Depressionen, mit deinen Schmerzen und mit deiner Angst, mit deinen Fragen und Zweifeln und nicht zuletzt auch mit deiner Schuld. Wenn er dich ergreift, hat er nicht im Sinn, dich zu maßregeln, dich zu erniedrigen oder gar zu vernichten, sondern um dich aufzurichten, dir Heil oder auch Heilung und Vergebung zu schenken. Das ist also der erste wichtige Begriff im 31. Vers, zugreifen. Und der zweite wichtige Begriff ist dienen. Jetzt wird es grammatisch, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Grammatik ist auch nicht meine Stärke. Aber man kann solche Sachen ja nachlesen. Als Jesus die Schwiegermutter des Petrus an der Hand griff und aufrichtete, heißt es, da stand sie auf und sie diente ihnen. Eigentlich könnte man ja denken, wenn sie jetzt schon eben erst gesund geworden ist, dann hat sie sich in den nächsten Sessel gesetzt und hat sich über ihre Gesundheit gefreut. Nein, sie wurde gleich aktiv und sie diente ihnen. Und jetzt kommt die Grammatik. Und dieses "und sie diente ihnen" steht in der Zeitform des Imperfekt. Schön. Es gibt auch die Zeitform des Perfekt. Und da merken wir schon, das ist gegensätzlich. Perfekt ist etwas Abgeschlossenes. Etwas Getanes, Schluss aus. Der Imperfekt beginnt zwar auch mit etwas, was getan wurde, aber das setzte sich dann fort. Das blieb bestehen. Ich mache es mal ein bisschen praktischer und deutlicher. Wenn die Schwiegermutter des Petrus nach ihrer Heilung aufgestanden wäre, ihnen den Tisch gedeckt hätte und ihnen was Schönes zu essen gegeben hätte und es wäre damit erledigt gewesen als Dankeschön, dann wäre das der Perfekt. Schluss, aus, einmalige Handlung, vorbei. Aber dieses "sie diente ihnen" steht im Imperfekt. Das heißt also, das ist eine fortlaufende Geschichte. Wir könnten also hier getrost übersetzen, fortan diente sie ihnen. Sie trat also in die Nachfolge ein und gesellte sich zu manchen anderen Frauen, die auch schon Jesus dienten. Und nun ist es auch interessant zu beobachten, das fing ja mit alsbald an, passt auf, was jetzt kommt. Sie kamen in das Haus der Schwiegermutter des Petrus oder in das Haus des Petrus und die Jünger machten Jesus auf die Schwiegermutter aufmerksam. Das heißt also, damit dienten sie ihr, denn das hatte ja die Gesundheit zur Folge. Und jetzt diente sie ihnen. Das heißt, in der Nachfolge Jesu wird man zu gegenseitiger Fürsorge veranlasst. Zum gegenseitigen Dienen. Du hast das vorhin auch schon gesagt. Und das ist das Gegenteil von Egoismus. Unter der Herrschaft Jesu ist einem die Not des anderen nicht egal, sondern man kümmert sich um ihn. Wir kennen das ja, was uns oft gesagt wird, wenn jemand auf die Not irgendeines anderen oder anderer Leute, eines Volksstammes beispielsweise aufmerksam gemacht wird, wo man dann vielleicht erwartet, dass er eine kleine Spende gibt. Dann sagt er, wieso soll ich denen denn helfen? Hilft mir denn jemand? So nicht in der Gemeinde. So nicht in der Nachfolge Jesu. Da ist man zu gegenseitiger Hilfe und Fürsorge bereit. Und das fängt in der Familie an, das setzt sich in der Gemeinde fort und geht bis hinein in die Gesellschaft und in die Welt. Das Dienen hat bei Jesus einen hohen Stellenwert, nicht das Herrschen. Dienen ist keine Schwäche, sondern Stärke. Und Herrschen ist keine Stärke, sondern Geltungsbedürfnis. Das gilt in allen Bereichen der Gesellschaft. Das gilt auch in der Gemeinde. Wenn da jemand meint, immer den Ton angeben zu müssen, immer das Wort haben zu müssen und immer zu sagen, wo es lang geht, das kann krankhaftes Geltungsbedürfnis sein. Die Bibel sagt uns sehr eindeutig, Jesus kam nicht in diese Welt, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben zu einer Erlösung für viele. Und er hat das Leben gegeben für alle, die bereit sind, sich von ihm dienen zu lassen, die bereit sind, sein Opfer anzunehmen, die bereit sind, sich von ihm ergreifen und aufrichten zu lassen. Für alle, die gilt das. Das ist eine große Chance, auch für dich. Amen.